Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 12. August. Bundeskanzler Olaf Scholz gestern vor der Hauptstadtpresse bei seiner Sommerpressekonferenz. Er stellte erst einmal gut gelaunt fest:
Ich jedenfalls habe mich in meinem Urlaub gut erholt.
Na dann kann's losgehen. Scholz war ja auch sommerlich leger gekleidet. Keine Krawatte, weißes Hemd, der oberste Knopf war geöffnet, darüber ein dunkles Sakko. Und er legte erst einmal los mit einer wichtigen Erkenntnis.
Die Bürgerinnen und Bürger sind schlau. Sie machen sich nichts vor. Sie wissen, dass das jetzt nicht ganz einfach wird.
Ja, aber es wurde auch für die anwesenden Journalistinnen und Journalisten nicht ganz einfach. Besonders beim Thema Cum-Ex, Warburg Bank, Johannes Kahrs und seinen ominösen 200.000 Euro Bargeld im Schließfach bissen sie auf Granit. An Teflon Scholz schien alles abzuperlen. Was weiß er denn über das Geld?
Nichts.
Und die nächste Frage, was glauben Sie denn, wo es herkommt?
Keine Ahnung.
So, liebe Kollegen, hier bitte nochmal nachhaken. Woher kommt das Geld?
Also ich bin so neugierig wie Sie und wüsste natürlich gern, wo es herkommt, aber er wird mir wahrscheinlich weder mir noch Ihnen eine Auskunft erteilen.
Mein Name ist Scholz und ich weiß von nichts. Wann hat er denn Johannes Kahrs das letzte Mal getroffen?
Es muss schon ewig lange her sein, ja.
Das heißt, Sie haben aktuell keinen Kontakt zu ihm?
Nein.
Okay, also dann nochmal zum Mitschreiben für uns Journalisten.
2,5 Jahre, unglaublich viele Anhörungen, unglaublich viele Akten haben nur ein Ergebnis gebracht. Es gibt keine Erkenntnisse darüber, dass es eine politische Beeinflussung gegeben hat.
Das Wording für den Auftritt von Olaf Scholz im Cum-Ex-Untersuchungsausschuss in genau einer Woche ist also schon mal geprobt. Ansonsten hat der Scholz-Somat wieder wie gewohnt einiges an Phrasen ausgespuckt zum Thema Europa.
Ich bekenne mich ausdrücklich dazu, dass wir durch schwierige Zeiten als Europäische Union solidarisch marschieren müssen.
Zur Wirtschaftspolitik?
Dass wir unsere industrielle Transformation vorantreiben, ist die Grundlage dafür, dass es gute, sichere Arbeitsplätze für die Zukunft gibt.
Zur Inflation.
Die Herausforderungen für Preisentwicklung, Wirtschaftsentwicklung und Energieversorgungssicherheit sind immens. Und deshalb beschäftigen wir uns ernsthafterweise regelmäßig und intensiv damit, was wir als nächstes noch machen müssen.
Wie wäre es da zum Beispiel zum Schluss, Herr Scholz, Ihre aktuelle Lieblingsplatte aufzulegen, die mit diesem einen Lied?
You'll never walk alone. Wir werden alles dafür tun, dass die Bürgerinnen und Bürger durch diese schwierige Zeit kommen.
Das ist momentan der Lieblingshit von Olaf Scholz mit folgender Kernbotschaft.
Die Bürgerinnen und Bürger können sich darauf verlassen, dass wir sie nicht alleine lassen werden.
Und für die ganz besonders Begriffsstutzigen unter uns.
Ich habe das bewusst mit diesem Begriff, du wirst nicht alleine durch die Zukunft gehen, gesagt. You'll never walk alone.
Jetzt habe ich es auch verstanden, denn
die Bürgerinnen und Bürger sind schlau.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Roberto Spranzi ist Vorstand der Deutschen Transportgenossenschaft Binnenschifffahrt. Mit ihm spreche ich über den Rhein, dessen Pegel immer weiter sinkt, und über den Frachtverkehr auf dem Wasser, der immer größere Probleme hat.
Wir fahren bis zu nautisch-technischen Unmöglichkeiten, nennt sich das. Solange das Schiff noch fahren kann, technisch, fährt es. Wenn das Wasser zu niedrig wird und es wirklich aus technischen Gründen nicht mehr fahren kann, ja gut, dann kommt die Schifffahrt tatsächlich, käme sie zum Erliegen.
Anne Schwedt an der Wall Street schaut auf eine Kryptowährung, für die es bergauf geht. Wir freuen uns für die Polizei von Rio de Janeiro, die unter einem Bett etwas Tolles gefunden hat. Und wir sprechen über Neuseeland, wo nicht alle Touristen erwünscht sind. Deutschland trocknet aus. Hitze und ausbleibender Regen machen Natur und Menschen zu schaffen. Auch der längste Fluss des Landes fällt trocken. Der Rhein ist an vielen Stellen kein mächtiger Strom mehr, sondern nur noch ein dünnes Flüsschen. Umso weniger Wasser er führt, desto schwieriger wird es für die Schifffahrt. Der Rhein ist eine der meistbefahrenen Binnenwasserstraßen der Welt. Roberto Spranzi ist Vorstand der Deutschen Transportgenossenschaft Binnenschifffahrt. Wie sehr die Trockenheit ein immer größeres Problem für die ganze Branche und am Ende auch für die Industrie und uns Verbraucher wird, das besprechen wir jetzt. Hallo Herr Spranzi.
Hallo Frau Speaker.
Zuerst einmal, wie viele Schiffe betreiben Sie auf dem Rhein?
Wir als DTG, Deutsche Transportgenossenschaft, haben über 100 Schiffe auf dem Rhein.
Und welche Waren transportiert Ihre Flotte hauptsächlich?
Das Transportgut bei uns sind Agrargüter, Getreide, Futtermittel, aber auch Erde, Abfall und Kohle.
Jetzt erleben wir einen Sommer der Hitzerekorde und der Trockenheit und auf dem Rhein haben Sie mit Niedrigwasser zu kämpfen. Wie ist die Situation momentan?
Ja, ist der Fall. Wir haben eine relativ angespannte Situation mittlerweile. Dazu kommt, dass es eigentlich ungewöhnlich früh ist im Jahr. Die meisten können sich noch erinnern an das Jahr 2018. Da hatten wir eine Situation, wo die Pegel noch niedriger waren, als sie heute sind. Da war es aber Ende Oktober. Das heißt, es ist ungewöhnlich früh. Das bedeutet für uns als Binnenschifffahrt, dass wir für den Transport, für den wir normal ein Schiff benötigen, heute 3 bis 4 Schiffe benötigen.
Und das bedeutet aber, man muss quasi schauen, was ist wirklich wichtig und worauf kann man jetzt verzichten? Und hinzu kommen auch die Lieferkettenengpässe, die ohnehin schon da waren.
Genau so ist es. Das hat mehrere Ursachen. Tatsächlich sind die Lieferketten immer noch sehr stark gestört. Die Kunden, die normalerweise Monate im Voraus planen konnten in der Vergangenheit, machen das teilweise heute täglich. Wir müssen sehr flexibel sein, die Kunden als auch wir. Aber die gesamte Gemengelage ist nicht vergleichbar zu 2018. 2018 hatte man nicht mehr wirklich an Kohle gedacht. Es gab freie Kapazitäten in der Binnenschifffahrt. Heute bei der Renaissance der Kohle, die Kohlekraftwerke müssen wieder Kohle haben, weil wir ja das Problem mit Russland in der Ukraine haben und die fehlenden Gaslieferungen. Da brauchen wir absolut mehr Schiffe und die sind heute aber nicht da, weil sie zum Teil abgebaut worden sind.
Wer trägt eigentlich die Kosten dafür, wenn jetzt mehr Schiffe fahren müssen?
Ja, die Kosten trägt am Ende tatsächlich der Endverbraucher. Die Kunden, die die Transportgefäße abrufen, müssen den Transport bezahlen. Der Transport wird teurer, weil, wie gesagt, wir im Prinzip für das Schiff selber bezahlt werden. Und da wir ja nur noch ein Drittel bis knapp ein Viertel der Mengen transportieren können pro Schiff, muss man davon ausgehen, dass der Transport sich teilweise um das 3- bis 4-fache verteuert.
Ich habe in den aktuellen Hinweisen für die Binnenschifffahrt gelesen, dass an manchen Stellen die verfügbare Tiefe um 0,75 Meter verringert ist. Sie haben eingangs auch erwähnt, dass es 2018 noch schlimmer gewesen ist. Aber wie weit wäre es dann, bis Abschnitte des Rheins tatsächlich unbefahrbar werden?
Ja, Sie müssen unterscheiden. Das ist, kommt darauf an. Der Rhein ist ja nun mal über 1000 Kilometer lang. Je weiter Sie nach Süddeutschland fahren, umso schwieriger wird es. Sie müssen das Rheintal passieren. Da gibt es einen relevanten Pegel, der heißt tatsächlich Pegel Kaup. Und dieser Pegel Kaup ist die Prognose für Sonntag bei 35 Zentimetern. Der war in 2018 bei 25 Zentimetern, also noch 10 Zentimeter niedriger. Das Gleiche sind relevante Pegel, die wir anhalten müssen für die Transportorganisation in Köln und hier in Duisburg-Ruhrort. Bei diesen beiden Pegeln sind wir noch ungefähr 20 bis 25 Zentimeter von den Tiefständen 2018 entfernt. Das heißt, wir überlegen jeden Tag aufs Neue, wie viel Güter können wir mitnehmen und in welche Relation können wir uns bewegen. Dass die Schifffahrt zum Erliegen kommt, ich habe das noch nie erlebt. Ich bin 42 Jahre, mache ich diesen Job. Ausschließen kann man heute ja wirklich nichts mehr. Wir fahren bis zu nautisch-technischen Unmöglichkeiten, nennt sich das. Solange das Schiff noch fahren kann, technisch fährt es. Wenn das Wasser zu niedrig wird und es wirklich aus technischen Gründen nicht mehr fahren kann, ja gut, dann kommt die Schifffahrt tatsächlich, käme sie zum Erliegen. Ich habe es noch nicht erlebt.
Letztendlich ist keine Besserung in Sicht. Also wenn man sich die Wetterprognosen anschaut, sieht es nicht so aus, als würde es jetzt wirklich viel regnen in den kommenden Wochen. Wie lange können Sie so durchhalten, wie es jetzt ist?
Ja, ich gebe Ihnen recht, bis Ende des Monats soll es angeblich nicht regnen, wie die Prognosen sind. Die Fließgeschwindigkeit des Rheins wird natürlich, je niedriger der Wasserstand ist, wird die Fließgeschwindigkeit langsamer. Das heißt, die Wasserstände fallen langsamer. Wir haben noch 10 Zentimeter in Kaup. da sagen Sie, das sind nur 10 Zentimeter. 10 Zentimeter macht bei einem großen Güterschiff 100 bis 120 Tonnen aus, die das Schiff mehr mitnehmen kann. Und es sind in 2019 schon Maßnahmen erkannt worden, die unbedingt schnell umgesetzt werden müssen. Und dazu gehört, und das heißt so, die Abladeoptimierung auf dem Nieder- und dem Mittelrhein. Das heißt so, dass in der Fahrrinne, wo die Schiffe fahren, liegen große Felsen. Und diese Felsen werden abgeschliffen oben, sodass man 10 oder 20 Zentimeter mehr Güter mitnehmen kann. Ja, das Schiff bei gleichem Tiefgang. Ja, und dann kann ein großes Schiff zwischen 200 und 250 Tonnen mehr mitnehmen. Also 10, 12 LKWs, jedes Schiff. Und das ist jetzt gerade im Pilot. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, wann diese Maßnahme wirklich umgesetzt ist, wann sie beendet ist.
Das wird nicht schnell gehen und das ist einfach ein Riesenunterfangen.
Nein, das ist so, Frau Spieker, Maßnahmen in der Binnenschifffahrt vom Beginn des Erkennens, dass etwas notwendig ist, bis zum Abschluss der Maßnahme dauern die in der Binnenschifffahrt mit Planung, Planfeststellung und zwischen 10 und 13 Jahre.
Das ist lachhaft lange, oder?
Ja, aber ja gut, okay. Ich habe tatsächlich gestern, ich glaube, es war gestern, habe ich auch eine Reportage gesehen über China. Ja, ich meine, man muss sich nicht unbedingt mit China vergleichen und man muss sich sicherlich auch nicht mit einem totalitären System vergleichen. Es wird auch gesagt, ich muss mich auch nicht mit Italien vergleichen, wo die Brücke, die in Genua eingestürzt ist, in 2 Jahren wieder aufgebaut war. Ja, aber wir schaffen so etwas augenscheinlich nicht. Ja, weil die Brücke, die jetzt im Sauerland ja eingebrochen ist, da sagt man ja mindestens 5 Jahre wird es dauern. Wenn jemand sagt mindestens, dann wird es sicherlich 6, 7, 8 Jahre dauern. Also diese Infrastrukturmaßnahmen dauern in Deutschland einfach viel zu lange. Und ein Verkehrsträger ist nur so gut, wie seine Infrastruktur ist.
Wie sieht es eigentlich mit Ausweichmöglichkeiten auf der Schiene oder auf der Straße aus?
Soweit mir bekannt ist, haben auch die anderen Verkehrsträger keine weiteren Reserven. Die Schiene ist aufgrund der vielen Reparaturen, die dort auch stattfinden, soweit mir bekannt ist, nicht in der Lage, weitere Mengen aufzunehmen. Und die Straßen sind doch eh schon überfüllt. Da weiß ich nicht, dass da Kapazitäten sind. Sie werden auch keine Kohle zu einem Kraftwerk nach Süddeutschland per LKW fahren. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Dann wünsche ich Ihnen allzeit gute Fahrt und eine Handbreit Wasser unterm Kiel auf jeden Fall. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Spranzi.
Sehr gerne, Frau Spieker.
Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los?
Da diskutiert man die Frage, was kommt nach dem 9-Euro-Ticket? Im Rahmen des Entlastungspakets wurde das 9-Euro-Ticket Ende Juni eingeführt. Die einen fuhren damit bis nach Sylt, die anderen nutzten es verstärkt im ländlichen Gebiet und wiederum andere nutzten dieses Angebot gar nicht. So oder so wird in Deutschland heftig diskutiert, wie es denn Ende August, nachdem das 9-Euro-Ticket abgelaufen ist, weitergehen soll. Eine Lösung gibt es noch nicht, aber dafür viele Ideen. Mein Kollege Rasmus Buchsteiner hat mit dem Verkehrsminister Volker Wissing über die Zukunft des ÖPNVs gesprochen. Hier ein Ausschnitt aus dem Gespräch.
Was spricht denn gegen ein preiswertes Ticket für Bus und Bahn, das bundesweit gilt und auch ein Stück weit vom Bund mitfinanziert wird? Das ist ja sozusagen nichts, was man von vornherein ablehnen kann.
Der Bund finanziert ja kräftig mit. Er finanziert gegenwärtig den öffentlichen Personennahverkehr mit über 10 Milliarden Euro im Jahr. Das ist schon eine enorme Summe. Und wir müssen jetzt genau überlegen, wie können wir den ÖPNV gemeinsam mit den Ländern dauerhaft so gestalten, dass er attraktiver wird, dass die Bürgerinnen und Bürger ihn gerne nutzen. Und die Finanzverantwortung für den ÖPNV liegt zunächst bei den Ländern. Auch die Frage der Preisgestaltung liegt bei den Ländern. Der Bund unterstützt, aber wir müssen am Ende sehen, alles, was wir auf den Weg bringen, muss auch dauerhaft finanzierbar sein und muss von der Gesellschaft dauerhaft getragen werden können.
Sie haben ja selbst von einem Riesenerfolg gesprochen und Ende August soll dann dieser Riesenerfolg einfach so zu Ende sein. Wäre da jetzt nicht genau Ihre Fantasie mit einem konkreten Vorschlag gefragt als Bundesverkehrsminister?
Dieses 9-Euro-Ticket war mein Vorschlag und ich will noch mal daran erinnern, als ich den Vorschlag gemacht habe, wurde er heftig kritisiert. Übrigens besonders von den grünen Landesverkehrsministern, die das als Schnapsidee bezeichnet haben und das sehr kritisiert haben und jetzt plötzlich festgestellt haben, dass die Idee vielleicht doch sehr gut war. Jetzt ist dieses Ticket natürlich auf 3 Monate begrenzt. Das ist gesetzlich auch so angelegt. Und natürlich war es mir schon immer ein Anliegen, den ÖPNV zu verbessern. Ich habe deswegen gleich nach meinem Amtsantritt die Verkehrsministerkonferenz gebeten, eine Sonderverkehrsministerkonferenz einzuberufen und habe darauf gedrängt, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die sich mit Strukturfragen des ÖPNV beschäftigt. Diese Arbeitsgruppe tagt seit Frühjahr diesen Jahres und wird im Herbst Ergebnisse vorlegen. In diese Ergebnisse fließen dann auch die Erfahrungen des 9-Euro-Tickets ein. Und selbstverständlich werde ich mich mit Leidenschaft dafür einsetzen, dass wir aus dieser Summe der Beratungen die notwendigen und wichtigsten Schlüsse ziehen und dann auch Neues auf den Weg bringen.
Jetzt sagen erste Analysen zum 9-Euro-Ticket zu den Erfahrungen damit, dass es zwar viele zusätzliche Fahrten gegeben hat, aber nur, dass die wenigsten ihr Auto haben stehen lassen, also dass Pendler quasi nicht erreicht wurden. Macht Sie das nachdenklich?
Zunächst einmal sind mutmaßlich 3-4% Verkehrsverlagerung durch eine Einzelmaßnahme innerhalb kurzer Zeit sehr viel, auch wenn das vielleicht von der Zahl her auf den ersten Blick wenig erscheinen mag. Und deswegen ist auch das eine sehr interessante Entwicklung. Ich rate aber allen dazu, die Marktanalyse abzuwarten, die Auswertung des Tickets abzuwarten und jetzt nicht auf der Strecke gefühlte Bewertungen abzugeben. Und ein Punkt ist sicherlich auch das digitale Ticketangebot und das bürokratiearme Ticketangebot. Viele Rückmeldungen, die wir heute bekommen, lauten: Endlich mal ein Ticket, bei dem man sich nicht mit 3 Fahrkartenautomaten und 5 Tarifverbünden auseinandersetzen muss. Das sind Elemente, die in der Debatte viel zu wenig Beachtung finden bisher und die ich gerne stärker in den Fokus rücken würde. Ich halte immer viel davon, erst die Strukturfragen zu klären und dann die Finanzfragen. Und mir begegnet im politischen Raum immer wieder, dass man zuerst über die Finanzen reden möchte und denkt dann, die strukturellen Verbesserungen, die kämen dann von selbst. Das ist nicht so.
Das ganze Gespräch zwischen meinem Kollegen Rasmus Buchsteiner und dem Verkehrsminister Volker Wissing hören Sie in unserem Podcast Hauptstadt – Das Briefing heute ab 12 Uhr auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Hier freuen sich die Kryptoanleger über gute Nachrichten. Welche das sind, das weiß meine Kollegin Anne Schwed in New York. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Die Kryptowährung Ethereum ist so viel wert wie seit 2 Monaten nicht mehr. Woran liegt das?
Ethereum plant ja auf eine ganz andere Technologie umzustellen. Bisher läuft das Netzwerk auf der Proof-of-Work-Blockchain-Technologie. Das ist eine Methode, um Transaktionen zu verifizieren, die sehr teuer und energieaufwendig ist. Die verwendet zum Beispiel auch Bitcoin. Ethereum will seine Kryptowährung jetzt auf das Proof-of-Stake-Verfahren umstellen. Damit können auch Transaktionen verifiziert werden, allerdings viel kosten- und energiegünstiger und auch schneller. Das ist das größte Update für Ethereum und auch das größte, das es jemals in der Kryptowelt gab. Die Umstellung soll zwar erst nächsten Monat passieren, aber Ethereum hat jetzt schon einen Test für den Umzug gemacht und der lief wie geplant erfolgreich. Die Kryptoanleger waren deshalb super euphorisch und für den Ethereum-Preis ging es zeitweise auf über $1,900 nach oben. So hoch wurde Ethereum zuletzt Anfang Juni gehandelt. Das sind echt tolle Nachrichten für den ansonsten ja echt geschwächten Kryptomarkt. Da gab es ja in diesem Jahr schon Verluste von über 50% und mit Ethereum wurde gestern auch der ganze Markt wieder mit nach oben gezogen.
Dann gab es auch noch Quartalszahlen vom E-Auto-Hersteller Rivian. Wie sind die ausgefallen? Muss sich Tesla Sorgen machen?
Nee, also erstmal noch nicht. Bei Tesla war das Quartal zwar auch nicht so super ausgefallen, Rivian hat aber deutlich mehr zu kämpfen, unter anderem mit Lieferkettenproblemen, den hohen Kosten durch die Inflation und einer durchwachsenen Nachfrage. Der Umsatz stieg zwar im abgelaufenen Quartal stärker als von Analysten erwartet, allerdings stand unterm Strich ein Verlust, der 3-mal so hoch ist wie vor einem Jahr und auch deutlich höher als erwartet. Rivian hat deshalb auch für das Gesamtjahr die Gewinnerwartungen gesenkt und rechnet insgesamt jetzt mit einem Verlust von 5,4 Milliarden Dollar. Um dagegen anzukämpfen, will das Unternehmen jetzt aber die Produktion hochfahren, um in diesem Jahr 25.000 E-Autos herzustellen. Der wichtigste Kunde dabei und auch der größte Investor ist Amazon. Für Amazon soll Rivian bis zum Ende des Jahrzehnts 100.000 Lieferwegen herstellen. Die Anleger an der Wall Street waren aber enttäuscht von den Zahlen. Für die Rivian-Aktie ging es nachbörslich um knapp 2,5% nach unten.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
dass nicht jeder Tourist in Neuseeland willkommen ist.
Now, New Zealand is back on the world map. We've opened up our borders to international tourists who are free to enjoy a quarantine-free visit here from today.
Seit Mai dieses Jahres sind die Grenzen zu Neuseeland wieder geöffnet und Touristen können nach 2 Jahren Corona-Pandemie endlich wieder das Land erkunden. Was auch gut ist, denn vor Corona machte der Tourismus immerhin rund 9,3% des Bruttoinlandsproduktes aus.
Hey guys, how are you? Can I just say, my name's Stuart Nash, I'm the Minister of Tourism.
Hi.
Are you a Kiwi coming back?
Yes.
Good on you. How long have you been wanting to come back to the country?
Hier begrüßt der Tourismusminister Stuart Nash nach den Grenzöffnungen die Touristen noch höchstpersönlich am Flughafen von Auckland. Doch die Freude über die Besucher ist nur bedingt, denn der Tourismusminister möchte nicht jeden Touristen in seinem Land haben. Jene, die für $10 durch das Land reisen und Instant-Nudeln essen, sei nicht seine Hauptzielgruppe. Er fokussiere sich lieber auf die High-Budget-Touristen, also auf jene, die Business-Class fliegen und in teuren Hotels schlafen. Die Kritik lässt nicht lange auf sich warten. In Neuseeland nennen ihn manche snobby, elitist and out of touch, also versnobbt, elitär und realitätsfremd. Mit dieser Aussage hat sich der Minister Nash keine Freunde gemacht und die 10-Euro-Touristen, die werden trotzdem weiterhin kommen.
Und was, Chelsea? Hat dich heute überrascht?
Was die brasilianische Polizei in Rio de Janeiro bei einer Razzia unter einem Bett gefunden hat, nämlich ein 60 Millionen Euro Gemälde. Eine miese Betrügerbande hatte es auf die alte Witwe eines verstorbenen Kunsthändlers abgesehen. Erst schickten sie der 82-Jährigen einen falschen Wahrsager. Er versuchte, ihr für teuer Geld die Zukunft vorauszusagen. Als sie misstrauisch wurde und nicht mehr zahlen wollte, raubte die Bande sie zu Hause aus und stahl teure Kunst. Die Polizei kam den Gangstern auf die Schliche. Als die Ermittler jetzt die Wohnung des Verdächtigen stürmten, fanden sie unter dem Bett des Trickbetrügers eines der geraubten Meisterwerke, ein berühmtes Gemälde von 1929 mit dem Titel Abendsonne von der brasilianischen Meisterin der modernen Malerei, Tarsila do Amaral. Die Polizei hat ein Video vom Moment des Fundes ins Internet gestellt. Die Cops jubeln über die große Überraschung. Manchmal siegt am Ende doch die Gerechtigkeit und die Polizisten von Rio haben was zu feiern an diesem Wochenende. Ich wünsche Ihnen jetzt einen fröhlichen Start in diesen neuen Tag und nachher in das Wochenende. Ich bin Chelsea Speaker und wir hören uns Montag hier wieder. Same time, same place.
Cabeça, perco a cabeça, cola teu corpo, dança comigo, que faz de besta, tô sem juízo, cola teu corpo, dança comigo.
Aí ó, o amor chamando só você, dando a da graça, cola em mim, não solta não.
Yeah.
sai da cabeça.